Was um alles in der Welt glaubst du, wer du eigentlich bist? Julia hat diese Frage schon aufgegriffen und es kann gut sein, du hast sie selber schon mal jemandem mutig um die Ohren gehauen oder mutig gedacht. Ja, das gibt es ja auch manchmal. Oder du hast sie selber zu hören bekommen. Was um alles in der Welt glaubst du eigentlich, wer du bist? Lauter Ton, vorwurfsvoll ein Stück weit. Als irgendjemand, der sich verhält wie eine Diva oder wie der Gutsherr, wo es notwendig ist, diesen Menschen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Jemand, der denkt, er ist das Supertalent im Team, ohne es wirklich zu sein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wenn du diesen vorwurfsvollen Ton weglässt und vielleicht aus dieser Situation, in der du ihn gesagt hast oder gesagt bekommen hast, rausnimmst, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich spannende Geschichte. Denn ganz ehrlich, wer ist der Kerl oder die Frau, die dich da im Spiegel anguckt? Wer ist es überhaupt? Es gibt so diese klassische Situation, wo man von sich erzählt, hier so diese mehr oder weniger unbeliebten Kennenlernsituationen oder Kennenlernspiele oder sonst was. Wo dann so die Klassiker rauskommen, ja, ich heiße Martin Lutz, ich bin 39, verheiratet, Papa, Pastor, so, wo so diese harten Fakten irgendwie mal so ein bisschen rauskommen. Vielleicht erzählst du auch noch, dass du in Böblingen wohnst, eine Stadt, die nie Weltkulturerbe werden wird, weil sie, naja, halt Böblingen ist und doch ihre schönen Ecken hat. So diese harten Fakten, das teilt mir schon mal mit, sagt mir Leute ein Stück weit, wer man ist. Und wenn die das hören, was du sagst, oder vielleicht auch einfach hören, was du sagst, ne? Dann weiß man relativ schnell mal grob, mit wem du es zu tun hast, potenziell. Oder wirst noch mal überrascht, wer es wirklich ist. Aber da ist noch super, super, super viel mehr, was dich zu dem macht, der du bist. Und in der Soziologie sammelt man so ein paar Dinge, die das ausmachen, wer wir sind. Was prägt eigentlich das, wer du bist? Es hat was mit deinem und meinem Körper zu tun. Mit deinem Geschlecht, mit deiner Größe, mit deiner körperlichen Fähigkeiten, mit den Krankheiten. Es hat was mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Wo du aufgewachsen bist, in welcher Zeit, wie du erzogen worden bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Erfolge, welche Brüche du erlebt hast. Es hat was mit deiner und meiner Persönlichkeit zu tun. Ob du jemand bist, der am liebsten in Menschen badet, ja, der gern Menschenmassen mag und sich darin wohlfühlt oder jemand bist, der eher sagt, boah, so mit 2, 3 Leuten ein richtig gutes, sinnvolles Gespräch, Halleluja, da bin ich daheim, da blühe ich drin auf. Oder es gibt Leute, die gehören eher zum Team Ordnungsamt, die mordsgewissenhaft sind, oder zum Team Wanderzirkus gehören. Ja, also in Ening hat es ein Ehepaar, die sagen, hey, wir sind Ordnungsamt trifft auf Wanderzirkus. Ja. Und so mit dem irgendwie zurechtzukommen, macht was aus. Das hat was mit deinen Bindungen, Beziehungen zu tun. Deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen, dein Heimatort, mit dem du vielleicht auch durchaus Stolz verbindest, deiner Nationalität und all dem, was da dazugehört, deine Vorlieben, Weltanschauung, die Sinn für die Zukunft. Es gibt so viel, was da damit zusammenhängt. Und die Frage, wer du bist, wer ich bin, ist so ein Ding, manchmal bewegt es dich vielleicht überhaupt nicht. Und doch ist das irgendwie so was, das kommt immer wieder wie so ein U-Boot hoch. Immer wieder im Leben kommt diese Frage, wer bin ich eigentlich hoch? Bei diejenigen von euch, die irgendwo hier so Teenager, Jugendalter drin stecken, ist es eine Frage, wer bin ich eigentlich, was kann ich, was will ich mal werden, was wird mein Weg? Später kommt es immer wieder auch hier, wenn du frisch verheiratet bist und dann potenziell der Teil des Ehepaars bist, der den Namen wechselt. Ja? Dass du x Jahre, vielleicht sogar mehrere Jahrzehnte hoffentlich, vielleicht, Hast du einen Namen gehabt und plötzlich bist du jemand anderes. Also irgendwie bist du ja die gleiche Person, aber plötzlich spricht man dich komplett anders an. Was macht es mit Identität, mit der Frage, wer ich jetzt eigentlich bin? Irgendwas wird anders. Und manchmal wird einem auch bewusst hier, wie die eigene Family dich prägt hat. Ja? Also es gibt so Sprüche aus der Familie, die nimmt man mit. Ja? Es gibt so die spaßige Klassiker, so, wer spät ins Bett gehen kann, kann auch früh aufstehen. Nein, kann man nicht. Ich hoffe, ich drücke den bei meinen Jungs später mal nur ironisch, ja? Aber so, du kennst vielleicht die Sprüche von deinem Papa, von deiner Mama, von Oma und Opa, die irgendwie mitgekommen sind. Und spätestens dann, wenn du vielleicht hier Familie gründest und merkst, hier plötzlich kommen Sätze, kommen Gedanken hoch, Moment mal, die kenne ich von jemandem, die habe ich von jemandem. Die gehen irgendwie mit. Immer dann, wenn sich dein Leben unerwartet drastisch verändert, ist die Frage, wer bin ich denn jetzt? Leute, die den Wechsel beispielsweise machen von Beruf zu Ruhestand. Mein Papa ist Schreiner, ja, der wird jetzt bald 80. Du kriegst den Kerl aus der Werkstatt raus, aber die Werkstatt nicht aus ihm. Das ist nicht nur ein Beruf, der steckt da drin. Ich kriege regelmäßig am Telefon gesagt, was er gerade wo werkelt. Und ich kenne ja so ein bisschen so dieses Deutsch, Schreiner, Schreinerdeutsch. Ja, das ist mir bekannt, aber das steckt so tief in ihm drin. Wurscht egal, wie alt der Kerl wird. Und das ist gut, das macht was aus. Die Frage, wer wird Sinn, die geht mit dir, ob du es willst oder nicht. Und manchmal taucht es so U-Boot-mäßig wieder auf und meldet sich ganz dick und laut. Und dann kommt noch die Frage eben dazu, wer sind wir durch Jesus? Und das führt zu dieser Reihe für die kommenden Wochen und Monate. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Es geht um unsere Identität in Christus, wer wir durch Jesus sind. Und es ist mehr als nur zu denken, ja, da gibt es halt diesen Kreis an Eigenschaften, die dich irgendwie ausmachen. Und wenn du Christ wirst, wenn du an Jesus glaubst, mit ihm lebst, dann ist es halt schwupps, noch ein Ding, das so in diese Runde irgendwie dazukommt. Das ist ein Fehlschluss, weil wenn du in die Bibel guckst, begegnet dir was ganz anderes. Und ein Bibelvers für heute, den ich mit dir angucken mag, das ist wie gesagt nur einer, das ist ein Vers, aber manchmal braucht es gar nicht mehr. Du findest ihn, wenn du in deiner Bibel mitlesen magst, digital oder analog, in 2. Korinther 5, Vers 17. Und heute eben nach der Elberfelder Übersetzung, die ist ein bisschen sperrig beim Lesen, aber die versucht so möglichst genau vom Griechischen herzukommen. Und da schreibt Paulus, den Christen in Korinth, im heutigen Griechenland, schreibt er folgendes: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist dieser große Unterschied. Also sagt, wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er jemand Neues geworden. So die zwei dicken Worte hier, ist jemand in Christus, gehört jemand zu ihm, so ist er eine neue Schöpfung. Das sind so die zwei Worte oder die zwei Begriffe, die dick und fett wichtig sind. Das Ding mit neue Schöpfung ist es, wenn du Christ geworden bist, wurscht egal in welchem Alter, ich vermute, du hast nicht die Erfahrung gemacht, dass plötzlich hier deine Sportverletzung weg ist. Und die grauen Haare sind immer noch da. Und dein Bein tut dir vielleicht noch weh oder die Haare sind weniger geworden oder du merkst dieses und jenes. Dass jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung wird, das heißt nicht, dass dein Körper plötzlich hier whoop, wieder hochfährt, als wäre nie was gewesen und du hier rumrennst wie der junge Hirsch durch den Schönbuch, sondern dieses Wort neu, das ist so ein bisschen knifflig, weil wir im Deutschen denken bei neu an etwas, das ganz neu ist, das frisch entstanden ist, wenn ein Kind frisch auf die Welt gekommen ist, oder wenn man hier frisch gezapfte Cappuccino bekommt oder frisch gezapft beim Brauhaus hier sein kühles Hopfengetränk bekommt. Das ist die Vorstellung, da ist was neu. Und die Bibel hat zwei Worte für neu im Griechischen. Dieses Neos, ja, etwas ist Neos neu, also ganz frisch da, frisch geboren, frisch gezapft, frisch gepresst, wie auch immer. Und das zweite ist dieses Kainos, das so viel bedeutet, da ist was da, das gab es vorher noch nicht. Und wenn Paulus sagt hier, wenn jemand zu Jesus gehört, wenn jemand in ihm ist, dann ist er auf eine Art neu, wie es ihn bisher nicht gab. Die Sportverletzung bleibt, vielleicht manches an Rückenweh bleibt, wir sind immer noch so alt, wie wir vorher waren. Graue Haare im Bart werden nicht plötzlich wieder schwupps, so wie sie vor 15 Jahren waren. Und doch sagt, das ist was ganz neu geworden. Und dieses in Christus, das ist jetzt vielleicht so ein Theologending im ersten Moment, denkst du, muss man sich da jetzt so reinknien, was ist da so besonders dran? Und Paulus, der im Neuen Testament ganz viel schreibt von diesen Briefen an Gemeinden in der heutigen Türkei und in Griechenland, der redet drauf und runter davon, was es heißt, in Christus zu sein. Der redet über 200 Mal davon, was es heißt, in Christus zu sein. Kannst du das vorstellen? Wenn jemand dauernd über etwas redet, dann scheint es eine Relevanz zu haben, dann hat es eine Bedeutung. Ich war gestern bei jemand, wir saßen hier den halben Nachmittag beieinander und waren spazieren und ein Großteil des Gesprächs ging immer wieder um eine Sache. Und dann merkt man dann mit der Zeit schon, das scheint relevant zu sein. Das scheint dieser Person wichtig zu sein. Und wenn Paulus über 200 Mal davon redet, wer wir sind durch Jesus, dann ist es nicht nur was, das er halt einmal hier und einmal da aus der Hosentasche zieht und es irgendwie so ein Nebenschauplatz ist, sondern dass er sagt, boah, das scheint in der Bibel eine riesige Nummer zu sein. Wer du bist, durch Jesus, in ihm. Ein paar Beispiele, die sind auch jetzt heute in der Elberfelder Übersetzung, die ist ein bisschen sperriger von der Übersetzung, aber manchmal sieht man in dem Dinge, die man so sonst nicht sieht. In Römern, christliche Gemeinde in Rom, schreibt er, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde, und des Todes. Der Karl schreibt kompliziert, ja. Es gibt auch andere Leute in der Bibel, die sagen, Alter, der Paulus schreibt kompliziert, du bist in guter Gesellschaft. Aber was wir hier so beginnen zu sehen, wenn jemand in Christus ist, dann hast du Anteil an dem, was Jesus für dich und mich getan hat. An einer anderen Stelle heißt es, wir sind mit Jesus gekreuzigt geworden und mit ihm auferstanden. In Christus sein heißt, du bist, ich bin, wir sind so eng mit Jesus verbunden, dass Gott in gewisser Weise nicht dich, sondern ihn sieht. In gewisser Weise nicht dich sieht, sondern ihn sieht. Eine weitere Stelle, wir gönnen uns an anderen Sonntagen, das auch in einer zugänglicheren Übersetzung vielleicht nochmal näher ranzugucken. Epheserbrief, Gemeinde in der heutigen Türkei. Denn es schreibt er, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. In Christus, das ist eine ziemlich wilde Geschichte, die er sagt, gib dir Gott all das Gute, was er für uns bereit haben kann. Und dann, das ist der Moment, wo vielleicht dein Kopf platzt, dass du sagst, noch bevor es diese Welt gab, wusste Gott, dass er uns für sich haben will. Dich als Person. Behalte deinen Kopf als Ganzes zusammen. Das hat zwar die Kraft, hier den heute ein bisschen platzen zu lassen, aber halten zusammen. In 2 Wochen gönnen wir uns den Text. Auch nochmal Epheser. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Wir sind sein Werk, da steht ein Wort, das bedeutet Meisterwerk. Also wir sind etwas, das Gott nicht irgendwie bloß so kurz zusammengesteckt hat, hier so, im Englischen wird man sagen, so eine Redneck-Lösung, ja, hier halt so ganz schnell mal kurz irgendwie ein bisschen zusammengeschustert, es wird schon lange, es wird schon halten, sondern wir bekommen gesagt, wir sind von ihm geschaffen als was Meisterhaftes. Vielleicht kennst du hier so diese römischen Statuen hier, so von, was weiß ich, irgendwelchen Künstlern. Michelangelo, der hat sich über Jahrzehnte gefühlt einen Steinblock angeguckt und überlegt, wie diese Figur von David nachher aussehen soll. Der hat jetzt nicht bloß hier mit dem Bleistift mal ein bisschen drauf rumkritzeln und denkt so, ha ja, komm, lass mal machen, im Zweifelsfall, Padex, beppen wir nochmal was hin, das wird schon. Sondern nee, da hat sich jemand Hirn gemacht und gesagt, boah, da lege ich mein Herz, meine Kraft, meine Leidenschaft, meine komplette Kompetenz hinein. Und wir bekommen gesagt, denn wir sind sein Werk, wir sind sein Meisterwerk, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben, das ihn ehrt, das ihm entspricht. Und letztes, So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Als Paulus, die Römer, das so sagt, wenn du zu Jesus gehörst, bist du nicht nur du, sondern du gehörst wo dazu? Nennt sich klassisch Gemeinde, das ist der weniger komplizierte Begriff dafür. Du gehörst zu anderen mit anderen gemeinsam zu Jesus. Es ist nicht nur, Glaube ist nicht nur so ein individuelles Ding, ich und mein Jesus, sondern hey, wir werden verbunden miteinander. Da ist was, das verbindet mehr als der klassische Kleintierzüchterverein, der halt hier irgendwie interessensbasiert ist. Ja, der mag Hase, ich mag Hase, zack, bumm, lass uns zusammen den Verein gründen. Sondern dass er sagt, boah, ihr seid durch Jesus auf eine Art verbunden, die über eure Interessen hinausgeht. Da kommt ganz viel zusammen. Und mit so, das ist jetzt mal so ganz grob ein bisschen rumgekratzt an dem, was es heißt, hier, wer wir in Christus sind. Und der Punkt, der sich heute so durchzieht, ist ganz einfach, in Christus macht Gott dich zu einer neuen Schöpfung. Du behältst deine grauen Haare, du behältst das Körperliche, was du vielleicht mitgebracht hast in dieser Situation. Und doch bekommen wir gesagt, wenn du an ihn glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, wirst du zu einem anderen Menschen. Du bist mit Jesus so eng verbunden, dass Gott in gewisser Weise nicht dich, sondern ihn sieht. In Christus bist du mit Jesus gekreuzigt und mit ihm auferstanden. In Christus bist du frei gemacht von der Kraft der Sünde. In Christus hast du Teil an der Rettung. In Christus bist du beschenkt mit dem Guten, das Gott für dich hat. In Christus bist du ein Teil von Gottes Familie geworden. Ein, von dem ich in den letzten Wochen gelesen habe, ist dieser Herr hier. Der ist auch neu geworden und hat trotzdem graue Haare behalten. Das finde ich sehr sympathisch. Da sagt er, in Christus sein, das bedeutet, dass ein Mensch so eng mit Jesus verbunden ist, dass seine gesamte Existenz durch diese Verbindung definiert wird. Nochmal, lass uns mal kurz mit mir hier nochmal geschwind in den Kopf sickern. Ja? In Christus sein bedeutet, dass ein Mensch so eng mit Jesus verbunden ist, dass seine gesamte Existenz durch diese Verbindung definiert ist. Jetzt nochmal kurz. Am Anfang hatten wir diesen Kreis mit diesen Eigenschaften, so was uns als Menschen ausmacht. Identität, Körper, Lebensgeschichte, Beziehungen, Persönlichkeit und so weiter und so fort. Und nun kommt es, dass dir die Bibel sagt, hey, wenn du an Jesus glaubst, bist du eine neue Schöpfung. Du bist in Christus. Und es ist nicht irgendwie nur ein Bobbel, der zusätzlich hier zum äußeren Kreis dazukommt, sondern einer, der im Zentrum ist und der Auswirkungen auf die anderen hat. Auswirkungen auf deinen Körper hat. Dein Körper, der verändert sich nicht nur irgendwie hier so durch deine Identität, dass du hier wieder 30 Jahre jünger wirst, aber es kann durchaus sein, dass du Heilung erlebst. Und da beten wir dafür. Dass du vielleicht aber auch einfach einen anderen Blick auf deinen Körper bekommst, wo du manchmal denkst, nein, ich bin nicht normschön. Und doch hat es Auswirkungen auch auf den Körper. Ich habe das erlebt und ich merke das immer wieder, wenn Leute von Herzen das begreifen, wer sie in Jesus sind, die stehen anders. Ist immer noch der gleiche Kerl, immer noch die gleichen Atome, die hier irgendwie so zusammengeschustert sind, dass es einen Mensch gibt. Aber weil du zu Christus gehörst, stehst du vielleicht anders da. Es hat Auswirkungen auf deine Lebensgeschichte. Wir bekommen unsere Vergangenheit nicht insofern los, dass es sie nicht gegeben hat. Aber du bist nicht auf deine Familiengeschichte, auf deine Prägung festgelegt. In der Bibel gibt es diesen einen bemerkenswerten Vers, das sagt Gott im Alten Testament vom Volk Israel. Bei euch gibt es diesen Spruch, weil die Eltern saure Trauben gegessen haben, haben die Kinder stumpfe Zähne. Das ist so eine Redewendung halt hier bei den Israelis gewesen. Ja, weil der Vater sozusagen, weil der Mist gebaut hat, muss der Juniors ausbaden. Weil die Eltern saure Trauben gegessen haben, haben die Kids stumpfe Zähne. Das ist so eine Redewendung bei denen einfach gewesen. Und Gott sagt im nächsten Halbsatz, von jetzt an soll es diese Redewendung nicht mehr bei euch geben. Ihr seid nicht mehr festgelegt auf das, was eure Eltern getan haben, sondern ihr gehört zu mir, sagt Gott. Du bist nicht auf die Vergangenheit, auf deine Familienprägung festgelegt, sondern Gott sagt, ich spreche eine neue Wahrheit in dein Leben rein. Das hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Wirst du, wenn du vorher introvertiert warst und eher das Persönliche magst und eher die kleine Runde schätzt, plötzlich zu einem hier sozialen Monster, der hier mitten in die Menschenmasse drin ist und da drin baden kann? Nicht unbedingt. Aber was der Unterschied ist, wenn du weißt, dass Gott dich bewusst so geschaffen hat, dann kannst du ein Stück anders das annehmen, wer du bist und sehen, hey, was für eine Chance, was für eine gewaltige Kraft liegt in dem, wie er dich gemacht hat. Und gerade Leute, die eher ein bisschen introvertiert gestrickt sind, die eher ein bisschen zurückhaltender sind, die ein bisschen sagen, wow, so 2, 3 Leute, mit denen, guter Abend, Halleluja, oder eine Person, Halleluja, ja, das ist mein Ding, haben manchmal so in unserer Gesellschaft diesen Eindruck, eigentlich müsste ich anders sein. Wäre ich so extrovertiert, wäre ich die Rampensau, dann wäre ich gut. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht extrovertiert. Ich kann auf der Bühne stehen, ich kann das mit euch reden, so vortragsmäßig und auch sonst, okay, das funktioniert. Aber in meinem Herzen bin ich ein introvertierter Mensch. Ich mag einzelne Leute genauso. Manchmal denkt man, du musst irgendwie mordsmäßig die Rampensau sein, dann wäre ich gut. Aber weißt du, ich erlebe das an unterschiedlichsten Stellen, wie Jesus so einzelne Leute gebraucht, die nicht Bock auf Menschenmassen haben und die benutzt, um zum Segen zu werden für andere, die mit jemand anderem hier regelmäßig sich auf die Tasse Kaffee oder Tee treffen, die mit dem, was sie tun und können, einfach gern mit jemandem anderem Zeit verbringen und helfen, die andere begleiten hier in dem, wo sie sind. Das ist nichts, was eine Bühne erlebt. Aber es verändert das Leben von dieser anderen Person so nachhaltig. Da sagt man, Halleluja, Gott, wie gut bist du. Auch das gehört zu dieser Identität in Christus drin. Mit dazu. Du hast jetzt heute Morgen viel gehört, so viel Theologisches, viel so Soziologe-Gedingse, was gehört dazu und eben wie diese Identität in Jesus dann Unterschied macht. Wenn du kurz für dich hier mal anhältst und mal irgendwie kurz in dich hörst, wie geht es dir mit dem, was du gehört hast? Wie sitzt du heute da? Es kann sein, du wartest drauf, dass endlich rum ist und es Mittagessen gibt. Ich habe auch so eine gewisse Naherwartung, weil ich weiß, was es bei uns daheim zum Mittagessen gibt. Ja, aber ich bin jetzt auch gern hier mit euch, gar keine Frage. Vielleicht bist du staunend hier drin, dass du sagst, boah, Jesus, du bist so unglaublich gut. Vielleicht bist du gerade überfordert, weil das in, keine Ahnung, in 20 Minuten viel zu viel Material für deinen Kopf war, der irgendwie gerade noch gefühlt ein bisschen am Kissen hängt. Aber das ist okay. Vielleicht hast du eine große Sehnsucht danach, dass das Wirklichkeit wird in einem dieser genannten Bereiche. Vielleicht bist du fragend und sagst, schau, das klingt viel zu gut, aber irgendwie, ich merke, obwohl ich seit 20 Jahren Christ bin, irgendwie nur bedingt was davon. Oder vielleicht sitzt du auch ganz hart selbstkritisch da und sagst, bin ich das wirklich? Martin, wenn du wüsstest, wie unheilig es in mir gerade zugeht, ist das dein Ernst? Wie sitzt du heute da? Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Diesen Bibelvers, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung, das schreibt Paulus dieser Gemeinde in Korinth. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Insider-Ding. Wenn du nicht weißt, wer die Korinther waren, ist das okay. Die Korinther, die waren ein richtiger Sauhaufen. Die waren ein richtiger Sauhaufen. Paulus schreibt denen 2 Briefe oder 2 von seinen Briefen haben wir. Und der erste Brief, der geht nur um die Probleme, die haben in der Gemeinde. Das ist ein richtiger Sauhaufen. Die haben Streiten über alles Mögliche. Da fällt die Liebe zueinander. Da hat es Ego-Trips ohne Ende. Da hat es Geltungssucht hier. Wer bekommt die Bühne? Und dieser Mannschaft, diesem Sauhaufen in der Stadt Korinth, die Jesus so hinterher stolpern, denen sagt er, wisst ihr was? In Christus seid ihr diese neue Schöpfung schon. Ihr seid es schon. Und ich bin so froh, dass Paulus das denen schon schreibt. Weil ich dadurch weiß, ich ich bin da ganz gut in Gesellschaft eigentlich. Weil nicht alles ist perfekt, nicht alles ist vorzeigemäßig. Und doch sagt Jesus dir und mir genauso, wenn jemand in Christus ist, wenn er zu ihm gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Und das macht mir wahnsinnig viel Mut. In der Bibel gibt es eine ganze Ladung an Aussagen darüber, wer wir durch Jesus sind. Manchmal kommt dieser Begriff durch Christus, ist da mit drin, manchmal auch nicht. Und hier, ich habe einen Zettel vorbereitet, wenn du magst, kannst du dir da einen davon schnappen. Julia teilt die kurz aus. Das ist einfach so eine Zusammensammlung von dem, wer wir durch Jesus sind. Ja? Wenn du sagst, boah, das ist mir viel zu viel Text, entspann dich, du musst da damit gar nichts machen. Ja? Wenn es dein Ding ist, wenn es dich interessiert, hurra, gehört der Zettel dir. Wenn du sagst, ich brauche einen Schmierzettel für die kommende Woche, herzlichen Glückwunsch. Wenn du sagst, ich möchte mich darauf einlassen, herzlich willkommen. Ja? Und das sind lauter Bibelstellen, die davon reden, wer wir durch Jesus sind. Und das ist eine Masse davon, was Jesus sagt, wer wir durch ihn sind. Die Bibel ist voll damit. Voll damit. Die Frage ist, was mache ich damit? Wenn Jesus sagt, du bist das Salz der Erde. Wenn Jesus über dich ausspricht, dass wir seine Freunde sind. Wenn wir das gesagt bekommen, in Jesus bist du eine neue Schöpfung. In Jesus bist du Mitbürger und Heiliger, Gottes Hausgenossen. Ja, du bist Gottes Mitbewohner. Obwohl du jetzt noch in Böblingen wohnst oder in Holzgerlingen oder sonst wo zu Hause bist. Du hast jetzt schon zu Hause bei ihm im Himmel. Du kannst diese Dinge lesen und das ist gut. Und der Autor Wilfried Block, der so ein sympathisches Schnorres unter der Nase hängen hat, der sagt, alles was die Schrift, also die Bibel sagt, ist wahr. Aber es gibt keinen Automatismus, ja? Wie werden diese Wahrheiten, diese geistlichen Wahrheiten in meinem Leben Realität? Die Antwort, sie müssen sich mit Glauben verbinden. Also es ist gut, dass diese Wahrheit in der Bibel da ist. Aber sie wird zu meiner Wirklichkeit, indem ich Jesus mit dem, was er dir und mir sagt, ernst nehme. Es kann sein, dass diese Worte mit Glauben verbinden für dich heißt, Gott, irgendwie finde ich es heute wild, das anzunehmen. Eine neue Schöpfung in dir, vielleicht nach der dritten Tasse Kaffee. Aber ich will es dir glauben und annehmen, dass es wahr ist. Und bitte lass das irgendwie von meinem Kopf, der das irgendwie mit den Augen halbwegs am Morgen oder sonst wann sieht, lass es wandern in mein Herz, dass ich dir das glauben und annehmen und abnehmen kann. Das kannst du mit dem Zettel machen. Es gibt Leute, die hängen sich sowas an den Spiegel. Ich gehöre nicht zu dieser Mannschaft, aber es ist durchaus eine Hilfe oder ein Zutreffen zu sagen, ich lese das und gucke mich dabei an. Es gibt so gesellschaftlich diesen Trend von Affirmationen, dass man sich irgendwelche Sätze zuspricht, um sie selber glauben zu können. Sagen, jo, das finde ich ganz nett. Aber das, was du hier liest, das ist jetzt nicht irgendwie etwas, das du dir halt einfach zusagst, weil du es glauben willst und hoffst, dass es so wird, sondern weil Gott sagt, weil Jesus sagt, das bist du schon. Lass es in deinem Kopf und in deinem Herz ankommen, wer du jetzt schon bist. Es ist nicht eine Affirmation, so nach dem Motto, ich bin ein erfolgreicher Mensch, der diesen Tag hier irgendwie packt und es hinbekommt. Nein, es geht darum, dass Gott zu dir sagt, du gehörst doch längst zu mir. Du bist schon längst ein neuer Mensch. Du bist mein Kind. Du bist mein Freund. Du bist die Rebe und ich bin der Weinstock. Von mir kommt dein ganzes Leben. Vielleicht gehörst du eher in die Kategorie, die morgens in die Öffi sitzt und den Zettel irgendwie oder einen Teil davon hier irgendwo dabei hat, rausgruschelt und sagt, eine Zusage schnappe ich mir und rede in dieser Viertelstunde, die ich in die Öffis habe, mit Jesus darüber, was es bedeutet. Was auch immer dir eine Hilfe ist. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die kommt aus Afrika. Die kommt aus Ghana von James Agary. Und er erzählt die Geschichte von einem Bauer, das ist eine erfundene Geschichte, ja. Er erzählt die Geschichte von einem Bauer, der wie auch immer hier einen jungen Vogel fängt. Einen Adler fängt, junger Vogel, fängt den, nimmt den mit heim, packt den mit in den Hühnerstall zu den anderen Hühnern, die er eben so hat. Und dieses Jungtier wächst unter die Hühner auf. Guckt sich das von den Hühnern ab, was so Hühner machen, macht der junge Adler mit. Er kratzt und scharrt im Dreck, er pickt nach Würmle, er pickt Kräuter, und Körner und was weiß ich, was Hühner halt so machen. Ne? So tägliches Daily, klassisches Daily-Business von Hühner eben. Er sieht es und macht es genauso. Und irgendwie nach einigen Jahren bekommt der Bauer hier Besuch von so einem Vogelkundler und der guckt halt mal so nebenbei irgendwie über seinen Hühnerstall und sagt, du, guck mal her, das ist aber ein komisches Huhn. Das ist kein Huhn, Kerle, was macht der Adler bei dir im Hühnerstall? Und der Bauer sagt zu ihm, das ist kein Adler, das ist eine Huhnwoche. Guckt ihn an. Der pickt Körnle wie die Hühner, der scharrt im Dreck wie die Hühner, der flattert mal geschwind ein bisschen, aber packt seine Flügel dann auch wieder ein und gut ist. Der Ornithologe, der Vogelkundler, guckt ihn an und sagt, das ist kein Huhnkerl, das ist ein Adler. Lass den mal raus, dann fliegt es viel los, dann entdeckt er, wer er ist. Und der Bauer lässt sich drauf ein, der Ornithologe schnappt den Vogel, hält ihn hoch hier irgendwie mit einem dicken, fetten Handschuh und sagt zum Adler, Adler, mach deine Flügel hier mal richtig auf, streck dich, flieg los, du bist ein Adler. Der Adler guckt, aber fliegt nicht. Und der Vogelkundler, der lässt sich drauf ein und sagt, gut, ich komme morgen nochmal. Bringt die Leiter mit, steigt mit der Leiter aufs Dach vom Bauernhaus, hält wieder den Vogel hoch, sozusagen am First, ja, wo es wirklich runter geht, wo er Platz hätte, um zu fliegen, und sagt, Adler, du bist ein Adler, flieg los, auf geht's. Aber das Vieh bleibt wieder sitzen. Und der Vogelkundler, der wackelt mit dem Kopf und denkt sich, Mensch, warum blickt das Vieh nicht, wer es ist? Warum versteht der Adler nicht, dass er ein Adler ist und kein Huhn? Und er lässt sich nochmal einen Tag drauf ein. Er schnappt den Vogel, packt ihn in seinen Geländewagen. Sie fahren außerhalb vom Dorf irgendwo hier in die Weite, die Berge zu. Es ist früh am Morgen und er hebt wieder den Adler hoch. Er blickt ihn an und sagt, du bist ein Adler, flieg. Und der Adler guckt und zittert und bleibt sitzen. Und als dann die Sonne aufgeht und die ganzen Berge hier in so eine goldgelbe Farbe taucht, da breitet er seine Flügel aus, diese gewaltigen Schwingen, erhebt einen Schrei und fliegt davon. Weil er checkt, wer er ist. Ich bin ein Adler, kein Huhn. Ich kann fliegen. In Jesus bist du neue Schöpfung. Und es wird spannend, was passiert, wenn du vielleicht neu oder wieder ihm und seiner Zusage glaubst. Und Jesus dich hochhebt und sagt, trau dich, du gehörst doch zu mir. Ich lade dich ein, mitzubeten. Jesus, das zu sehen, wer wir durch dich sind, irgendwie erfüllt es mich mit Staunen und manchmal auch mit einem Hauch Unglaube und Fragen. Ist das wirklich so? Darf man wirklich so mutig sein? Und du sagst uns immer wieder in der Bibel, wer wir durch dich in dir sind. Und du weißt, wo das Gesagte jetzt irgendwie ein Gehörtes worden ist und wo du irgendwie im Hören und Reden gewirkt hast, wo du auf Dinge angedeutet hast oder vielleicht drauf gezeigt hast. Und die Bereiche, wo dieser Wunsch so riesengroß ist, in dir irgendwie neu zu werden, neu zu sein. Und ich bitte dich um dieses Wunder, um dieses drauf einlassen, wer du bist. Und zu erleben, wie deine Worte tragen und echt sind und einen Unterschied machen und du diese Wahrheit bist, die trägt und uns anders leben lässt. Nicht, weil wir so toll oder mutig sind, sondern weil du, Jesus, Gottes Sohn bist, der den Unterschied macht. Weil wir das schon längst sind, wer wir in dir sein können. Amen.